Deutschlandfunk.
Außenminister Johann Wadephul von der CDU ist diese Woche zum Antrittsbesuch nach China gereist.
Wir brauchen Rohstoffe, seltene Erden, wir brauchen Chips. In all diesen Bereichen hat es Unsicherheiten gegeben. Und die müssen beseitigt werden. Das ist ein absoluter Schwerpunkt meines Besuches hier.
China ist der wichtigste Lieferant seltener Erden, hatte den Export aber zuletzt stark eingeschränkt. Das Problem, seltene Erden stecken halt in allem Möglichen drin.
Es ist auch nicht nur der große E-Motor im Auto, auch bei den alten Verbrennerautos, bei jedem Scheibenwischer, beim Fensterheber und so weiter, beim Akkuschrauber, den man im Keller hat. Das sind alles kleine Motoren, wo seltene Erden drinstecken.
Wieso hat China so eine krasse Marktmacht bei seltenen Erden? Und wie könnte Deutschland, wie könnte Europa da in Zukunft unabhängiger werden? Das schauen wir uns heute an.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, das bin ich. Unboxing News ist der Podcast eures Vertrauens, wenn ihr wissen wollt, was hinter den Schlagzeilen steckt. Wir packen jeden Tag eine Nachricht aus, sprechen mit Menschen, die persönlich betroffen sind und ordnen das Ganze auch ein. Heute ist Dienstag, der 9. Dezember. Seltene Erden. Der Begriff ist eigentlich ein bisschen unpassend. Streng genommen sind das nämlich Metalle. Und je nach Definition gehören da so 16, 17 Stück zu. Und so selten sind die auch gar nicht. Es gibt sie eigentlich ziemlich häufig, aber immer nur in kleinen Mengen. Dazu auch später noch mehr. Welches seltene Erdmetall ist jetzt das Wichtigste für seine Firma?
Neodym. Ganz klar Neodym.
Neodym. Im bunt dargestellten Periodensystem, das wir noch aus dem Chemieunterricht kennen, ganz unten, Abkürzung ND, Ordnungszahl 60. Und ja, das musste ich natürlich nachschauen. Und der Mensch, für dessen Firma Neodym extrem wichtig ist, das ist...
Ich bin Rolf Treusch, ich bin einer der Gründer von Rotec Motoren. Wie der Name schon sagt, wir bauen kleine Elektromotoren.
Was für Motoren sind das genau und warum braucht es seltene Erden wie Neodym dafür?
Wir bauen kleine, faustgroße Elektromotoren, die für die Industrie gebaut werden. Und die werden zum Beispiel eingesetzt als Antriebe für Förderbänder, als Antriebe für Zugangssysteme, zum Beispiel in Supermärkten und Flughäfen, aber auch in Stallrobotern, den Kuhstall wieder aufräumt und das Futter wieder zur Seite schiebt. Es kann gut sein, dass du rund um die Uhr mit Motoren von uns zu tun hast, dass du morgens, wenn du aufstehst, deine Saftflasche, die, wenn du die Hand nimmst, dass die mit Hilfe von einem Rotec-Motor etikettiert wurde. Also die sind halt immer irgendwo eingebaut und versteckt, sodass man zwar häufig mit ihnen zu tun hat, sie aber nirgendwo sieht.
Und warum braucht man da seltene Erden für?
Seltene Erden machen die Motoren besonders effizient und kompakt. Und das sind natürlich auch wichtige Themen für uns. Stichwort Nachhaltigkeit, Energieeffizienz. So ein Motor verbraucht halt deutlich weniger Strom. Und es ist auch ein Trend in der Industrie, es wird alles kleiner, es soll alles immer kompakter werden. Und solche Motoren benötigen dann halt wenig Bauraum.
Rolfs Firma braucht seltene Erden also vor allem, um Motoren besonders kompakt und effizient bauen zu können. Neodym hat eine starke Magnetkraft und diese Magnete braucht man für Motoren. Seltene Erden werden aber auch für Rüstungsgüter gebraucht. Sie stecken natürlich auch in unseren Handys, Laptops, Fernsehbildschirmen. Und habt ihr schon mal von Europium gehört? Ordnungszahl 63.
Ja, Europium ist ganz lustig, das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Das steckt zum Beispiel in jedem Geldschein, den man in der Hand hat, um das fälschungssicher zu machen. Wenn man das so leicht schräg hält, leuchtet das dann in vielen unterschiedlichen Farben.
Das ist?
Mein Name ist Martin Erdmann, ich bin Geowissenschaftler und arbeite an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Wir beraten die Bundesregierung und die deutschen Unternehmen in Fragen zu Rohstofflieferketten.
Martin kennt sich mit seltenen Erden und deren Lieferketten aus wie kaum ein anderer. Rund 70% dieser wertvollen Metalle kommen aus China. Und fast alles an seltenen Erden wird in China so weiterverarbeitet, dass es in der Industrie überhaupt genutzt werden kann. Ohne China geht also wenig aktuell. Aber warum spielt China so eine wichtige Rolle in dem Bereich?
Also es war schon Anfang der 90er Jahre, als der damalige chinesische Parteichef gesagt hat, der Nahe Osten hat sein Öl, China hat seine seltenen Erden. Damals waren seltene Erden komplett unbedeutend und die USA war eigentlich noch Weltmarktführer bei der Produktion, wobei das eigentlich nur ein absolutes Nischenprodukt war. Mhm. Der Abbau war aber mit sehr großen Umweltauswirkungen verbunden. Man muss wissen, die seltenen Erden sind diese Lanthanoide, die im Periodensystem immer mit den sogenannten Actinoiden verbunden sind. Das sind radioaktive Elemente wie Thorium und Uran. Und das kommt natürlicherweise immer zusammen vor. Und diese radioaktiven Elemente muss man abtrennen und irgendwo lagern. Und das möchte natürlich keiner vor seiner Haustür haben. Und da wurde es von der großen weiten Welt dankbar angenommen, dass China diese Drecksarbeit quasi erledigt. Und dementsprechend, da sie das auch relativ günstig gemacht haben, hat es sich außerhalb Chinas eigentlich nicht mehr wirklich gelohnt, diese Rohstoffe abzubauen. Und somit hat sich China dann über sehr lange Zeit ja eigentlich ein Monopol erarbeitet. Nicht nur was den Abbau angeht aus den verschiedenen Lagerstätten. Die gibt es global sogar gar nicht so selten. Da würde man genug anderes finden. Aber vor allem diese komplizierte Weiterverarbeitung, weil die Elemente sehr ähnlich sind, chemisch sehr ähnlich. Es ist sehr aufwendig, diese zu trennen. Und eine Trennung ist aber nötig, damit man diese unterschiedlichen Eigenschaften auch tatsächlich nutzen kann.
Das heißt, China hat sich sehr früh schon sehr darauf spezialisiert. Und du hast es schon angedeutet, also es wäre aber eigentlich gar nicht so, dass seltene Erden nur in China irgendwie vorkommen oder auch früher in den USA, sondern die gibt es auch in anderen Teilen der Welt eigentlich, ne?
Absolut, genau. In Australien gibt es sehr viele Lagerstätten. Die USA fahren ihr Bergwerk wieder hoch. Es gibt in Lateinamerika viel, in Afrika gibt es viel und auch sogar in Europa. Es gab vor einem Jahr, gut einem Jahr, in Schweden einen großen Fund von einer großen Lagerstätte. Das Problem ist, wenn man eine neue Lagerstätte entdeckt, dauert es sehr lange Zeit, bis man diese wirklich aufgebaut hat. Zum einen kommen natürlich die Genehmigungsverfahren, was ja auch an sich gut ist, dass man erstmal guckt, kann das zu umweltverträglichen Bedingungen abgebaut werden, was ist mit der Bevölkerung vor Ort. Aber es dauert halt. Und in Schweden dauert es bestimmt 10 Jahre, bis hier das Bergwerk wirklich aufgebaut werden kann. Aber ja, es gibt überall genug. Wenn man denn wollen würde, würde man auch außerhalb Chinas was finden, halt nur nicht so kurzfristig.
Und wenn wir so abhängig sind, was das angeht, von China, also Deutschland, aber auch Europa beispielsweise, was bedeutet es ganz konkret für uns, wenn China jetzt auch wie in den letzten Monaten ja durchaus gesagt hat, nee, wir beschränken jetzt die Lieferung seltener Erden?
Ja, es hat schon gravierende Auswirkungen auf die, vor allem die deutsche Industrie. Das klingt immer so, als wenn ja andere Länder viel, viel stärker davon abhängig sind. Es ist allerdings tatsächlich so, dass Deutschland der größte Importeur von Magneten aus China ist global und die deutsche Industrie extrem abhängig ist hiervon. Und es hat kein Unternehmen so wirklich bestätigt, aber dass seit den ersten Exportbeschränkungen im April diesen Jahres die Unternehmen hart am Limit arbeiten, um überhaupt noch Rohstoffe zu bekommen. Teilweise ist das wohl auch nicht geschehen. Und ja, im dramatischsten Fall könnte die Produktion nicht weiter durchgeführt werden. Und selbst aktuell ist es so, dass trotz der Ankündigung von Lockerungen die Unternehmen immer noch darüber klagen, dass sie keine Lizenzen für den Import von seltenen Erden aus China bekommen. Und das ist nur die wirtschaftliche Seite, gerade wenn man dann auch auf die Verteidigungsindustrie guckt, die wird auch mittelfristig aus China keine Rohstoffe bekommen, weil China eindeutig untersagt, dass Rohstoffe, die aus China kommen, in militärische Anwendungen gelangen. Und hier müssen einfach alternative Lieferketten aufgebaut werden, um aus dieser Abhängigkeit rauszukommen.
Im April diesen Jahres hatte China im Zollstreit mit den USA Exportkontrollen für seltene Erden und daraus hergestellten Magneten verkündet. Unternehmen müssen seitdem eine Lizenz für die Lieferung seltener Erden beantragen. Das ist ziemlich aufwendig und kostet Zeit und offenbar gibt es am Ende auch nicht immer eine Genehmigung. Und das wiederum hat zu Engpässen geführt. Ich habe Rolf Treusch gefragt, der ja diese kleinen Elektromotoren herstellt, wie sich die Lieferbeschränkungen in den letzten Monaten auf sein Unternehmen ausgewirkt haben. Er braucht ja vor allem das Neodym für die Magnete.
Tatsächlich, also wir beobachten das ganze Thema schon seit vielen Jahren. Also es ist schon gut 7 Jahre her. Da gab es schon mal einen Lieferstopp für Japan und auch Beschränkungen. Und auch die Preise sind da durch die Decke damals gegangen. Seitdem haben wir uns aus Gründen der Vorsicht halt sehr umfassend bevorratet, dass wir einfach unabhängig sind von irgendwelchen Schocks, die da auf dem Markt auftreten.
Das heißt, ihr habt quasi in der Zeit dann oder danach, als es dann wieder verfügbar war, habt ihr euch einen Vorrat angelegt oder wie?
Ja, genau. Also wir haben tatsächlich einen mehrjährigen Vorrat. Auch jetzt, als wir erfahren haben oder beobachtet haben, dass die politische Lage immer instabiler wird, kritischer wird, da haben wir dann tatsächlich auch nochmal versucht, eine Bestellung loszutreten. Aber da hat uns dann der Lieferant informiert, dass er uns nicht mehr beliefern kann und wird. Wir bekommen jetzt aktuell keine Magnete.
Okay. Das ist dann aber für euch in der Firma gerade nicht so ein großes Problem, weil ihr eben noch die Vorräte habt, oder wie?
Ja, tatsächlich. Also wir haben vorgesorgt. Also wenn wir jetzt mal ein Jahr lang keine Lieferung kriegen, dann schlafen wir trotzdem ruhig. Gleichzeitig arbeiten wir auch an alternativen Lösungen, einfach um uns auch unabhängiger davon zu machen. Und zwar mit Magnetmaterialien, die keinen Beschränkungen unterliegen. Da können wir Motoren bauen, die nicht ganz so leistungsstark, nicht ganz so effizient sind, aber für viele Anwendungen halt dann doch am Ende ausreichen würden.
Kannst du uns da mal ein Beispiel machen, was du vielleicht auch für einen Motor dann baust und wo du dann seltene Erden, die du gerade vielleicht dann nicht bekommst, wo du die dann ersetzt? Also kannst du uns das mal, dass wir uns das konkret vorstellen können, ein Beispiel geben?
Also wir könnten das auch mit Ferritmagneten machen. Die sind handelsüblich, die sind sehr preiswert. Da müsste man dann im Zweifelsfall halt eine Baugröße größer nehmen, um auf die gleiche Leistung zu kommen. Oder man müsste halt auf ein Stück Leistung verzichten. Aber wenn die Not groß genug ist, wird man erfinderisch. Wir warten da jetzt nicht ab, sondern da handeln wir aktiv. Und da sind wir auch schon dabei, mit den ersten Kunden darüber konkret zu sprechen.
Ich wollte gerade fragen, wie reagieren die denn da drauf? Weil für die bedeutet das ja dann auch wirklich eine Umstellung. Oder dass sie halt die Motoren, die sie vielleicht woanders dann in kleiner, leistungsstärker bekommen würden. Wenn ihr jetzt sagt, ja, wir machen das jetzt ein bisschen anders, ist ein bisschen schwächer, ein bisschen größer, aber passt das für euch trotzdem? Also wie reagieren die da drauf?
Interessiert, so, weil das Schlimmste ist, wenn man nicht mehr liefern kann. Und insofern ist da schon ein Interesse daran, neue Lösungen zu haben, um einfach seine Lieferkette abzusichern. Wenn die Not groß genug ist, dann tut man alles, um lieferfähig zu sein. So, und das muss natürlich auch ein bisschen erprobt werden, das braucht alles ein bisschen Vorlauf. Insofern sind wir auch sehr froh, dass wir dieses große Lager haben, dass wir unsere Kunden noch so lange, wie das dann auch in der Erprobung ist, bedienen können.
Das heißt, ihr fahrt gerade quasi so ein bisschen zweigleisig. Ihr probiert neue Technologien, sprecht auch mit euren Kundinnen und Kunden, bereitet die so ein bisschen auf Alternativen vor und nehmt aber so lange, wie ihr noch habt, eben auch dann die kleineren Magneten, die ihr eben dann durch seltene Erden auch aus China noch habt. Und das fahrt ihr quasi so beides parallel.
Ja, genau. Ich sag mal, je schneller wir umstellen können, auch umso länger reichen auch unsere Lagerbestände. Das ist natürlich auch Interesse daran. Und diese Umstellung auf Ferritmagnete hat auch einen anderen Vorteil. Das ist der Abbau von seltenen Erden, ist auch ein ziemliches Umweltproblem. Bei aller Effizienz, die die Motoren am Ende haben, die Gewinnung von seltenen Erdenmagneten, das ist sehr problematisch so.
Wie umweltschädlich und auch giftig der Abbau und die Weiterverarbeitung von seltenen Erden für Menschen ist, darüber haben unsere Kolleginnen und Kollegen von Update Erde Mitte November eine Folge gemacht. Hört da auch gern noch mal rein für mehr Background-Infos. Den Link zur Folge packen wir euch in die Shownotes. Rolf hat ja gesagt, sein Unternehmen experimentiert wieder mit Ferritmagneten. Die bestehen hauptsächlich aus Eisen. Ich habe aber auch Martin Erdmann gefragt, welche Möglichkeiten es sonst noch gibt, um sich unabhängiger und damit auch weniger erpressbar durch China zu machen.
Also zum einen ist hier ganz wichtig, dass nicht jeder für sich handelt. Also es muss schon einen Zusammenschluss geben zwischen den Unternehmen, unterstützt von der Politik. Und man muss gucken, wo bekommt man seine Vorprodukte her. Und in dem Fall bei seltenen Erden sind es häufig die Magnete. Hier kann man gucken, was für alternative Magnetproduzenten gibt es außerhalb Chinas. Und da gibt es in Deutschland sogar ein Unternehmen, die Vakuumschmelze, die sitzt in Hanau, die auch Magnete produzieren kann. Für deutsche Unternehmen allerdings meist zu höheren Preisen, als sie dies aus China gewohnt sind. Wenn man hier ins Gespräch geht und längerfristige Abnahmeverträge schließt, dann wäre ein erster Schritt getan, weil diese Unternehmen wissen genau, welche Vorprodukte brauchen sie. Und die könnten dann wiederum ihre eigenen Lieferketten bis hin zum Bergbau rückwärts integrieren. Das heißt, längerfristige Abnahmeverträge mit beispielsweise Minen in Australien schließen, in Afrika und auch für europäische Projekte gäbe es dann die Chance, hier in Produktion zu gehen. Und dann hängt es einfach davon ab, dass auch die Bereitschaft dort da ist, höhere Preise zu bezahlen, als man das aus China kennt.
Die EU hat sich ja auch wirklich ein konkretes Ziel gesetzt. Es gibt den Critical Raw Materials Act und da ist das Ziel bis 2030, also in 5 Jahren eigentlich, sollen 10% des Bedarfs an seltenen Erden in der EU auch in der EU selber gewonnen werden und 40% sollen sogar auch in der EU weiterverarbeitet werden. Das klingt ja jetzt erstmal relativ viel. Vor allem, wenn man sich anguckt, wie es bisher jetzt noch ist, da ist es, glaube ich, innerhalb der EU sind unter 1% bisher, oder?
Genau, bei der Bergwerksproduktion ist es eigentlich null. Und das ist tatsächlich sehr ambitioniert, was ich eben ansprach, in kurzer Zeit hier tatsächlich Bergwerke aufzubauen, um hier in Produktion zu gehen. Bei der Weiterverarbeitung ist das auch sehr ambitioniert. Und man muss dazu sagen, der Critical Raw Materials Act ist erstmal ein Rahmen, der auch gut ist. Allerdings sind es mehr Absichtserklärungen, als dass tatsächlich ja irgendwelche verpflichtenden Zahlen dahinter stehen. Aber es gibt tatsächlich auch in Europa viele Projekte, die sich mit der Weiterverarbeitung beschäftigen. In Frankreich werden Projekte aufgebaut, in Estland. Und es gibt die Möglichkeit, hier tatsächlich aktiv zu werden. Es muss allerdings einfach viel Geld in die Hand genommen werden.
Wenn man sich mal anguckt, wie viele alte Laptops, Handys oder auch Batterien, whatever, rumliegen, so, ne? Eigentlich müsste man doch viel mehr seltene Erden auch recyceln können.
Ja, wir unterstützen Recycling komplett. Allerdings bei den extrem steigenden Bedarfen kann das Recycling nur ein kleiner Baustein sein. Recycling ist auch möglich. Gerade China zeigt das auch. Es wird schon relativ viel recycelt. Das Problem ist zum einen, dass Schrotte aus der EU häufig nach China gehen, um hier recycelt zu werden. Da soll jetzt ein Riegel vorgeschoben werden. Und dann müssen die Projekte, die Recycling-Projekte, auch unterstützt werden. Es gibt zum Beispiel von Hereus Remloy in Bitterfeld eine Anlage, die läuft tatsächlich schon. Allerdings eher auf Sparflamme. Sie können nicht in größere Produktion gehen, weil die Kosten einfach zu hoch sind, weil jedes Unternehmen sagt, es liegt eigentlich daran, dass wir nicht große Mengen haben, die recycelt werden, weil dadurch würden die Preise deutlich sinken. Hätte man einfach mehr Volumen, wird es günstiger.
Gäbe es auch Alternativen wieder zu seltenen Erden? Also könnte man die vielleicht auch einfach wieder ersetzen durch Alternativen oder dann auch wieder durch größere Magnete und in Kauf nehmen, dass man vielleicht nicht so den Supermagneten hat, der total klein ist?
Ja, die Möglichkeiten gibt es immer und eigentlich ist das in dem Rohstoffzyklus häufig auch so, wenn es meistens wird zwar über die Preise geregelt, wenn die Preise sehr hoch sind, wird nach Alternativen geforscht. Bei seltenen Erden muss man das ein bisschen differenziert betrachten. Gerade unter den Exportrestriktionen aus China fielen eigentlich bisher immer die schweren seltenen Erden. Hier wurde schon lange daran geforscht, wie kann man auf schwere seltene Erden verzichten. Das ist ein Aspekt. Da hätte man zwar immer noch seltene Erden in den verschiedensten Anwendungen, aber in einigen Windkraftanlagen wurde zum Beispiel darauf schon verzichtet. Aber auch Automobilhersteller wie BMW forschen daran, Motoren herzustellen, wo keine seltenen Erden drin sind. Das sind dann andere Motorentypen. Gegebenenfalls ist es dann so, dass die Reichweite dann nicht so groß ist. Und dann drängen wiederum die chinesischen Automobilhersteller auf den Markt, die das Problem nicht haben. Und dann hat auch jeder Kunde den Hebel in der Hand, worauf setzt er, ne? Aber Alternativen gibt es schon irgendwie immer. Wobei das gerade bei seltenen Erden, da es so vielfältige Anwendungen hat, nicht ganz leicht ist, tatsächlich darauf zu verzichten.
Johann Wadephul ist inzwischen wieder aus China abgereist und er sieht nach seinen Gesprächen mit hochrangigen Vertretern der kommunistischen Führung zumindest Fortschritte beim Thema Lieferbeschränkungen.
China hat angeboten, dass es Generallizenzen geben kann für europäische, für deutsche Unternehmen und hat uns ermutigt, unsere Unternehmen dazu anzuhalten, Anträge dafür jetzt zu stellen.
Ob das aber wirklich so viel einfacher sein wird, also solche Ausnahmen zu bekommen, wird man sehen müssen. Unaufwendig wird auch das sicherlich nicht. Und egal, wie dieser Streit um die seltenen Erden ausgeht am Ende, Martin Erdmann sagt, eines ist mit Blick auf die Zukunft ganz wichtig.
Am wichtigsten ist, dass wir aus dieser aktuellen Situation wirklich Schlüsse ziehen, die auch nachhaltig sind. Und das heißt, dass wenn China nächstes Jahr seltene Erden wieder liefert, nicht gesagt wird, ach, läuft doch, wir können uns ja wieder zurücklehnen, sondern dass in alternative Lieferketten jetzt nachhaltig investiert wird, sowohl von Politik als auch von Unternehmen, dass etwas mehr Geld investiert wird, um einfach sichere Lieferketten zu haben, dann hätte China auch dieses sehr große Druckmittel der Rohstoffverknappung nicht mehr in der Hand und man wäre schon mal deutlich freier.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Mintu Tran, Theresa Nehm, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Liebe Grüße an alle Chemielehrerinnen und Chemielehrer da draußen. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.